Hallo liebe Studis, das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra. Ich bin bei mir im Büro und auf dem Flur ist jetzt zwischendurch immer mal so ein bisschen Krach, nicht wundern. Wenn Sie da im Hintergrund irgendwas hören, dann ist da wieder Halligalli. So, das ist ganz frisch, ganz direkt eine Reaktion auf die Frage, die ich heute in der Vorlesung bekommen habe. Da ging es darum, wo man Konzepte wie Modularrechnung oder überhaupt so das Wort Modulo noch verwendet, wo das überall vorkommt, wofür man das benutzen kann. Und dann gab es da den Bezug auf eine Übungsaufgabe. Da weiß ich jetzt nicht, woher die kommt, aber die wurde mir aufgeschrieben, beziehungsweise sie wurde für Jean-Luc aufgeschrieben. Und ich lese gleich mal vor, was da steht. Und dann hatte ich sehr viel Spaß, mich mit dieser Aufgabe zu befassen. Das meiste werde ich also dazu erzählen. Und dann kommen noch so ein paar allgemeine Anmerkungen mit der Aufforderung, so wie immer, sich bei mir zu melden, wenn Sie da noch mehr wissen möchten. Okay, die Aufgabe war folgendermaßen formuliert. Sei M definiert als Menge der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und sei F folgende Abbildung, die geht von M nach M und zwar wird klein n aus der Menge M abgebildet auf 5 mal n modulo 11. Und dann soll man zeigen, dass eine Umkehrfunktion existiert. Okay, die sehr spitzfindige Person in mir kommt jetzt natürlich sofort und sagt, Moment mal, was soll denn das heißen, dass n auf 5 mal n modulo 11 abgebildet wird? Das verstehe ich erstmal gar nicht. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, was ich denke, wie das gemeint ist. Und ich würde es dann ein bisschen anders formulieren, aber ich verstehe, was die Aufgabe soll. Ich verstehe auch, was darin interessant ist. Und ich werde mich jetzt mehrere Minuten lang damit befassen, was man aus dieser Aufgabe alles machen kann. Viel Spaß! Und danke für diesen Zettel für Jean-Luc. Ich hatte wirklich Spaß dabei, diese Podcast-Folge zu schreiben. Ich verstehe die Aufgabe so, dass man die Elemente von M nacheinander mit 5 multiplizieren soll und dann soll man so lange 11 abziehen, bis wieder ein Element der Menge M herauskommt. Und das ist dann das Bild unter F. Ich habe, damit das Sinn ergibt, jetzt einfach einmal alle Bilder ausgerechnet und lese Ihnen die vor und ich fordere Sie auf, nachzurechnen, ob das stimmt, was ich da ausgerechnet habe. Nach meiner Rechnung wird 1 auf 5 abgebildet, 2 auf 10, 3 auf 4, 4 auf 9, 5 auf 3, 6 auf 8, 7 auf 2, 8 auf 7, 9 auf 1 und 10 auf 6. Möglichkeit 1, die Aufgabe zu bearbeiten. Man schreibt sich diese Bilder alle so hin und sieht durch Hingucken, dass das eine bijektive Abbildung ist und dass es also eine Umkehrabbildung gibt. Die Umkehrabbildung kann man dann auch wieder durch Draufgucken ablesen, indem man die Bilder einfach alle hinschreibt. Zum Beispiel habe ich ja gerade vorgelesen, 9 geht auf 1. Bei der Umkehrabbildung würde also 1 auf 9 abgebildet werden. 7 geht auf 2, also geht 2 auf 7 und so weiter. Kann man alles ablesen. Und das ist eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu bearbeiten. Damit hat man jetzt die Umkehrfunktion quasi direkt gesehen und gebastelt. Man hat nicht abstrakt gezeigt, warum es die gibt. Und vielleicht finden Sie es ja befriedigender, sich auch mal zu überlegen, warum es die abstrakt gibt. Zumal Sie ja dann ähnliche Aufgaben mit anderen Zahlen auch so behandeln könnten. Und dazu, da muss ich mir jetzt ein Lesezeichen machen, dass ich das gleich nochmal kommentiere. Das steht nämlich nicht in meinen Notizen, sondern ich habe gerade improvisiert. Okay, aber hier kommt erstmal ein konzeptioneller Zugang zu dieser Art von Fragestellung. Ich würde nämlich sagen, naja, da 5 und 11 teilerfremd sind, glaube ich, dass ich auch abstrakt, ohne mir die Bilder anzugucken, zeigen kann, dass diese Abbildung injektiv ist. Und zwar mache ich das so. Falls a und b aus der Menge m sind und falls die unter f das gleiche Bild haben, dann ist ja modulo 11 5 mal a das gleiche wie 5 mal b. Denn die Abbildung sagt ja, man soll mal 5 nehmen und dann modulo 11 rechnen. Wenn aber 5 mal a und 5 mal b das gleiche sind modulo 11, dann kann ich kürzen, denn 5 und 11 sind teilerfremd. Und da hatten wir heute so ein tolles Lemma in der Vorlesung. Also sind dann a und b kongruent modulo 11. Und wenn ich mir jetzt die Menge m anschaue, dann sehe ich, dass da zwei verschiedene Zahlen niemals kongruent sind modulo 11. Also müssen a und b gleich sein. Damit habe ich gezeigt, dass die Abbildung f injektiv ist. Und jetzt kann ich mir angucken, wie viele paarweise verschiedene Bilder es gibt. Naja, wenn die Abbildung injektiv ist und ich insgesamt 10 Zahlen habe, die ich abbilde, dann kriege ich insgesamt 10 verschiedene Bilder raus. Also ist die Abbildung auch surjektiv. Also bijektiv, also gibt es eine Umkehrabbildung. Jetzt habe ich die Umkehrabbildung nicht konkret rausgefunden, aber ich habe gezeigt, warum es eine gibt. Und dieses Argument könnte man verallgemeinern, wenn man jetzt eine andere Menge hat. Und wenn es da auch wieder so ist, dass die beteiligten Zahlen, um die es geht, teilerfremd sind, könnte man genauso argumentieren. Das ist also schon mal ein bisschen netter, verallgemeinerbar als das Argument vorher. Dafür ist es aber nicht so konkret. Ich habe jetzt keine konkrete Umkehrabbildung. Vielleicht können wir uns eine Umkehrabbildung basteln. Hier ist die nächste Variante. Ich rechne im Faktoring z modulo 11z, denn in der Aufgabe sollen wir modulo 11 rechnen, also ist das irgendwie naheliegend. Z modulo 11z ist ein Körper. Jedes Element außer 0 hat ein multiplikatives Inverses. Also suche ich doch jetzt mal das multiplikative Inverse zu 11 mal z plus 5. Da suche ich ein bisschen rum. Vielleicht komme ich auch auf eine Idee, indem ich nochmal die Bilder anschaue, von ganz vom Anfang. Und dann sehe ich, dass 11 mal z plus 9 ein Inverses dazu ist bezüglich der Multiplikation. Warum? Naja, bei der Multiplikation im Faktoring multipliziere ich die Repräsentanten, also rechne ich 5 mal 9. 5 mal 9 ist 45. 44 ist durch 11 teilbar. Also ist 11 mal z plus 45 das gleiche wie 11 mal z plus 1. Sprich, 11z plus 5 und 11z plus 9 sind zueinander multiplikativ invers im Ring z modulo 11z. Und jetzt kann ich eine Umkehrfunktion basteln. Ich sage nämlich einfach, dass meine Abbildung von m nach m gehen soll und diesmal werden die Elemente mit 9 multipliziert und dann modulo 11 gerechnet, sodass ich wieder in m lande. Und dann kann man nachweisen, dass das tatsächlich eine Umkehrabbildung ist, oder die Umkehrabbildung besser gesagt, für die ursprüngliche Abbildung f, und ich überlasse es Ihnen, das auszurechnen. Hier sind vielleicht so zwei, drei Beispiele. Die ursprüngliche Abbildung f bildet 2 auf 10 ab. Jetzt gucke ich mal, was die neue Abbildung macht. 10 geht auf 9 mal 10 modulo 11, also 90. Und 88 ist ein Vielfaches von 11, deswegen ist 90 kongruent zu 2 mod 11. Und das ist wieder das Urbild, mit dem wir angefangen haben. 5 geht auf 3 ursprünglich, 3 geht mit der neuen Abbildung auf 9 mal 3, das ist 27 und das ist kongruent zu 5 modulo 11. Ich habe jetzt also an zwei Beispielen gezeigt, dass wenn ich erst mit f abbilde und dann mit der neuen Abbildung, dass ich dann wieder zurückkomme. Und Sie können sich ja abstrakt überlegen, warum das funktioniert und können dabei Ideen benutzen aus der Vorlesung heute. So, jetzt hatte ich genug Spaß, mir fällt bestimmt noch mehr dazu ein, aber konzeptionell könnte man jetzt gucken, was ist da eigentlich passiert? Was ist eigentlich diese Menge m? Und warum funktioniert das so mit der 5 und der 11? Und könnten Sie sich jetzt selbst ähnliche Beispiele überlegen mit ähnlichen Mengen und ähnlichen Abbildungen? Und dann können Sie ja mal gucken, kriegt man eine Umkehrabbildung und wenn ja, wie? Oder was kann vielleicht auch schiefgehen, wenn man die Menge m verändert oder wenn man verändert, modulo welcher Zahl man rechnet beziehungsweise womit man multipliziert? Was kann da schiefgehen? So, das macht Spaß. Dann, ja, wo verwendet man sowas noch? Das hier war jetzt ja ein Beispiel, wo Kongruenzrechnungen so versteckt vorkamen. Es war, so wie es formuliert war, nicht ganz ordentlich, also nicht komplett mathematisch sauber ausgeführt, aber es war kein Problem zu verstehen, was da gemeint war. Und dann habe ich die Aufgabe so bearbeitet, wie ich sie verstanden habe. Man könnte jetzt, ich bleibe mal kurz bei Zahlen, man könnte sich zum Beispiel noch sowas angucken wie rechnen modulo 3. Ich kann Kongruenz modulo 3 formulieren oder ich kann in der Faktorgruppe z modulo 3 mal z rechnen, beziehungsweise im Faktorring z modulo 3 mal z. Das ist das Gleiche. Das heißt, dieses modulo Rechnen bezieht sich tatsächlich auf das Rechnen im Faktorring z modulo 3 mal z. Dass man da zweimal das Wort modulo benutzt, ist irgendwie angemessen. Und es sind einfach nur verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für die gleiche Art der Argumentation. In Kapitel 5 haben Sie gesehen, bei Beispielen für Irreduzibilitätstests, dass man da manchmal bei Polynomen die Koeffizienten modulo irgendwas anguckt. Dass man also zum Beispiel die Koeffizienten nimmt und dann interpretiert als Elemente in einem Faktoring von z, sodass dann teilweise Sachen weggefallen sind oder Koeffizienten sich verkleinert haben und so. Und je nachdem, was für ein Faktoring von z man da hatte, konnte man dann, wenn das zum Beispiel ein Körper war und wenn der ziemlich klein war, ganz einfach da Sachen ausrechnen. Das war in Kapitel 5 und da haben wir im Prinzip schon die Idee der Modularrechnung verwendet, aber wir hatten die Sprache dafür noch nicht. Sie können also, wenn Sie wollen, zurückgehen und manche Dinge aus Kapitel 5 nochmal umformulieren, mit den neuen Konzepten, die sie jetzt haben. Dann, wenn wir zum Beispiel mit der Uhrzeit rechnen, wenn wir sagen 2 Uhr nachmittags, dann wissen wir, dass das in Wirklichkeit 14 Uhr ist, wenn man von 0 bis 24 geht und dass 14 Uhr aber das gleiche ist wie 2 Uhr nachmittags. Wir rechnen also quasi modulo 12 und machen das total intuitiv oder meistens jedenfalls. Wenn wir die Quersumme einer Zahl ausrechnen, dann funktioniert das so, dass wir die Stellen nehmen, also die Ziffern, und dass wir dann modulo dem jeweiligen Vielfachen von 10 rechnen, das da an der Stelle gerade dran ist. Bei der einer Stelle nimmt man die Zahl selber, bei der nächsten Stelle, also bei der 10er Stelle, rechnet man modulo 10, man nimmt also nur die Ziffer, die da steht. Bei der nächsten Stelle nimmt man die Zahl modulo 100, das heißt, man guckt auch wieder nur, welche Ziffer da steht und so weiter. So dass man also, das ist irgendwie komisch formuliert, wenn ich das so sage. Nee, das war kein gutes Beispiel, vergessen Sie das. Ich wollte irgendwie auf Teilbarkeitsregeln hinaus, aber das, was ich gerade gesagt habe, war, glaube ich, gar nicht so hilfreich, wie ich dachte. Ich versuche es nochmal anders. Wenn wir uns Teilbarkeit für 3 angucken, also Teilbarkeit durch 3 oder eben nicht, dann machen wir das mit der Quersumme und dabei ersetzen wir dann ja quasi immer die Zahl selber durch die Quersumme, um zu vereinfachen. Das heißt, anstatt zu gucken, ob irgendeine riesige Zahl durch 3 teilbar ist, gucken wir, ob die Quersumme durch 3 teilbar ist. Und das funktioniert, weil wir an den entsprechenden Stellen immer die Zahl selber ersetzen durch etwas, was dazu kongruent ist, modulo 3. Und das gucken wir uns in der Vorlesung auch nochmal genauer an, deswegen greife ich jetzt hier nicht vor. Aber das muss man sich einmal so klar machen, an der 1er Stelle, was da passiert und an der 10er Stelle und an der 100er Stelle und so weiter und was da beim Rechnen modulo 3 dann jeweils los ist. So was Ähnliches kann man sich dann auch für 9 überlegen und für 11. Es gibt mehrere solche Teilbarkeitsregeln, die alle auf diesem Prinzip fußen. Und dabei muss man sich dann immer Vielfache von 10 angucken. So bin ich drauf gekommen, modulo 10, modulo 100. Das ist aber nicht das, was man da wirklich macht. Man rechnet eigentlich immer modulo 3 bzw. modulo 9, modulo 11 und guckt immer nur an die entsprechende Stelle, ob man jetzt 1, 10, 100 oder so hat. Das vertiefen wir in der Vorlesung. Falls Sie das jetzt verwirrt hat, dann warten Sie bitte ab, bis es in der Vorlesung drankommt. Und wenn Sie dann immer noch verwirrt sind, dann fragen Sie nochmal nach. Die anderen Beispiele, die ich noch so habe, wo das Wort Modulo vorkommt oder so ähnliche Ideen wie jetzt bei der Kongruenzrechnung, das sind so die Klassiker, die wir schon kennen aus der Vorlesung. Wir haben zu Beginn der linearen Algebra Faktorgruppen angeguckt und da hatte ich als Beispiel, dass man sich die ganzen Zahlen hernimmt und dass man die unterteilt, je nachdem, was für einen Rest die haben beim Teilen durch 3. Dann kommen da so 3 Teilmengen raus. Und wenn man sich immer nur anguckt, ob Punkte in der gleichen Teilmenge liegen oder nicht, dann ist das so, als wenn man in der Faktorgruppe Z modulo 3 mal Z rechnet. Das heißt also, man lässt gewisse Informationen weg. Man unterteilt Z in 3 Mengen, färbt die ein und es interessiert dann nur noch die Farbe und nicht, welche konkrete Zahl man hat. Genauso, da hatte ich doch noch mehr Beispiele. Wenn ich zum Beispiel Faktorräume betrachte in der linearen Algebra, da ist doch so ein klassisches Beispiel, dass man einen Homomorphismus hat von einem Vektorraum V irgendwo hin und manchmal kommt es vor, dass der Kern dieses Homomorphismus ziemlich groß ist und dass man deswegen sehr viele Vektoren hat, die das gleiche Bild haben unter dem Homomorphismus. Und das stört aber manchmal. Und indem man dann zum Faktorraum übergeht und mit Elementen des Faktorraums rechnet, vermeidet man das. Man nimmt also den Faktorraum V modulo Kern der Abbildung, rechnet dort und bekommt dann nicht mehr dieses Problem, dass da plötzlich ganz viele verschiedene Elemente das gleiche Bild haben unter der Abbildung. Denn im Faktorraum kann man jetzt eine sozusagen induzierte Abbildung sich angucken und die wird injektiv. Sodass also jetzt ein Problem, das man vorher hatte oder etwas, was vielleicht ein bisschen gestört hat, losgeworden ist, indem man vom Raum V in den Faktorraum V modulo Kern von der Abbildung gewechselt hat. Und das ist auch wieder so eine Situation, wo man einfach überflüssige Informationen los wird. Die Vektoren im Kern interessieren nicht, also gehen wir in den Faktorraum. Und genauso haben wir das jetzt manchmal, sowas wie Vielfache von 10 interessieren nicht, also gehen wir in den Faktorring Z modulo 10 mal Z. Oder Vielfache von 5 interessieren nicht, also rechnen wir modulo 5 oder so. Die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist immer, dass man irgendetwas zusammenfasst, mit Informationen, die einen gerade nicht interessiert, die gerade überflüssig ist oder die gerade das Problem irgendwie unnötig kompliziert macht. Und dann rechnet man modulo dieser Informationen. Und manchmal ist das ganz gut durch Faktorstrukturen ausdrückbar, also zum Beispiel in Faktorräumen oder Faktorgruppen oder so. Und wenn wir konkret mit Zahlen rechnen, dann ist es häufig in Kongruenzrechnungen gut ausdrückbar. Da sehen wir jetzt in den nächsten paar Vorlesungen noch ein bisschen mehr Beispiele, wo sowas passiert. Ja, das war es, glaube ich, schon. Das war mein Beitrag zu dieser lustigen Aufgabe. Nochmal ein großes Dankeschön, dass Sie mir das heute direkt über Jean-Luc haben zukommen lassen. Ich hatte Spaß und ich hoffe, Sie hatten beim Zuhören auch Spaß. Dann bis bald.